SWR aktuell Kontext.
Diese Hitze, Extremtemperaturen in Deutschland. Zwar ist jetzt erstmal nicht mehr mit Werten an die 40 Grad zu rechnen, aber auch Temperaturen um oder über 30 Grad machen vielen von uns zu schaffen. Besonders für alte Menschen kann die Hitze gefährlich werden. Hitze und kein Ende. Wir sprechen darüber jetzt in SWR aktuell Kontext mit Stefanie Jakob. Puh, am Dienstag mal eben 36, 37, 38 Grad im Südwesten. Und bei diesem Wetter arbeiten, das ist kein Spaß. Vor allem nicht, wenn es um körperliche Arbeit geht. Aber warum ist eigentlich alles anstrengender bei hohen Temperaturen? Was passiert da eigentlich in unserem Körper? Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Erstmal vorneweg, unser Körper versucht seine Temperatur unabhängig von äußeren Einflüssen konstant auf 37 Grad Celsius zu halten. Hitze ist also für den Körper Schwerstarbeit, denn die Körpertemperatur darf nicht zu sehr steigen, da sonst die körpereigenen Proteine zerfallen. Daher fährt der Körper bei Hitze seine Kühlung hoch. Das heißt, die Blutgefäße erweitern sich und vergrößern ihre Oberfläche, um möglichst viel Wärme abgeben zu können. Wasser wird dabei aus dem Blut über die Schweißdrüsen aus dem Körper gepumpt und wir fangen an zu schwitzen. Die Verdunstung von Schweiß auf unserer Haut, die kühlt dann unseren Körper herunter. Schwitzen ist also unser wirksamster Mechanismus, um nicht zu überhitzen. Doch durch die Erweiterung der Blutgefäße sinkt auch unser Blutdruck, denn das Herz-Kreislauf-System ist besonders gefordert und das Herz muss jetzt schneller pumpen. Und durch die stärkere Hautdurchblutung werden die inneren Organe mit weniger Blut versorgt. Das kann dann zu einer Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit führen. Das heißt, wir fühlen uns schneller erschöpft. Problematisch wird es, wenn es nicht nur heiß ist, sondern auch die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Denn dann funktioniert die Wärmeabgabe übers Schwitzen nicht mehr richtig, weil die Luft keine weitere Feuchtigkeit aufnehmen kann. Der Schweiß verdunstet also kaum und bleibt auf unserer Haut. Und das bewirkt, dass der Körper zum einen mehr schwitzt, um abzukühlen, und zum anderen den Kreislauf runterreguliert, damit weniger eigene Körperwärme produziert wird. Das heißt, der Körper kann überhitzen.
Und für wen ist die Hitze besonders gefährlich?
Also gerade Kinder, ältere Menschen und Schwangere sollten besonders aufpassen. Kinder, denn sie schwitzen viel weniger als Erwachsene, also für sie ist es viel schwerer, die hohe Außentemperatur auszugleichen. Und ältere Menschen haben das Problem, dass die Temperaturregulation des Körpers langsamer anspringt, also das Schwitzen setzt bei ihnen später und geringer ein. Denn die Zahl der Schweißdrüsen und die Durchblutung der Haut, die nimmt mit dem Alter auch ab und außerdem nimmt auch die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems ab. Und Schwangere haben oft mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Sie sind besonders hitzeempfindlich, denn durch ihren Körper muss sowieso schon eine größere Menge Blut gepumpt werden, um den Fötus mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen.
Antworten von meiner Kollegin Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion. SWR aktuell Kontext. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Übrigens, schon Mitte Juni war es extrem heiß. Am 18. Juni wurden in Bad Kreuznach und in Waghäusl-Kirlach am Oberrhein 37,1 Grad gemessen. Mein Kollege Stefan Eich hat über die hohen Temperaturen mit Carsten Friedrich gesprochen. Er ist Klimaexperte beim Deutschen Wetterdienst. Und er wollte zuerst von ihm wissen, ist das noch nur in Anführungszeichen Wetter oder ist es schon Klimawandel?
Ja, wir sind mitten im Klimawandel, auch nicht seit gestern erst. Also das sind die letzten Jahre, beschäftigt uns der Klimawandel auch schon. Wir sind mittendrin.
Klimawandelleugner, die kommen immer wieder extrem beharrlich mit dem Argument, es habe ja immer schon, seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten schon, Phasen mit 35 bis 40 Grad gegeben. Das sei, Zitat, völlig normal, kein Klimawandel. Was entgegnen Sie?
Also was wir in den Aufzeichnungen sehen, ist das nicht zu bestätigen. Also es gab sicherlich immer Phasen, die auch sehr warm waren, aber lang nicht in dieser Häufigkeit. Also wir haben ja jetzt auch schon in diesem Jahr, Sie hatten es gerade angesprochen, den Juni, der schon sehr heiß war, der schon mit Temperaturen über 35 Grad aufwartete. Das hatten wir so früh noch nie beobachtet. Das gab es sicherlich mal, aber nicht so oft.
Führt also kein Weg dran vorbei, dass solche Hitzeperioden in Zukunft jeden Sommer und immer häufiger und immer länger vorkommen?
Ja, jeden Sommer. Also die Wahrscheinlichkeit besteht einfach. Also wir haben ein höheres Temperaturniveau und von daher ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass das uns jeden Sommer beschäftigen wird. Es gibt natürlich auch mal Sommer, die nicht so ganz so heiß sind. Also der letzte Sommer war fast etwas durchwachsen gewesen, aber es tritt immer wieder auf.
In unserer Regentonne im Garten dümpelt nur noch eine unschön riechende Restpfütze. Dieser Sommer scheint bislang sehr, sehr trocken zu sein. Selbst die üblichen Hitzegewitter, die nehme ich zumindest seltener wahr, bestätigen Ihre Daten diesen Eindruck.
Ja, das ist so, dass es sehr, sehr trocken ist. Wir haben auch jetzt zurzeit eine sehr trockene Luft bei uns. Deswegen kühlt es auch in der Nacht einfach so gut ab, weil die eben zu trocken ist. Die Luft, die kann kaum Wärme speichern. Also das ist trockene Luft aus Afrika, die hier zu uns kommt, die hat kaum Feuchte und damit ist es auch nicht möglich, dass sich Gewitter bilden können.
Wenn man nach dem Begriff Jahrhundertsommer googelt, dann kommt man recht schnell auf das Jahr 2003. Wird der Sommer 2022 diesen Jahrhundertsommer ablösen?
Ja, gute Frage. Wir sind jetzt ungefähr, was haben wir ja, so ungefähr auf der Hälfte. Das kann man heute noch nicht sagen. Also wo das jetzt hingeht, die nächsten Tage. Also wir hatten es ja jetzt auch gerade bei der Vorhersage zu den Tagen, die uns jetzt bevorstehen, gesehen. Da waren doch vor so anderthalb Wochen, waren teilweise noch höhere Werte in den Vorhersagen drin. Das hat sich dann doch ein bisschen relativiert, zum Glück auch. Aber was der ganze Sommer jetzt noch so bringen mag, das kann man nicht sagen. Das kann im August nochmal super heiß werden. Das war auch 2003 so. Das war ja dann so Ende Juli, Anfang August der Zeitraum, wo es dann so sehr, sehr heiß war. Aber es kann auch durchaus gemäßigter sein. Also da steckt man noch nicht drin, weiß man noch nicht ganz genau. Aber tatsächlich der Sommer 2003, das ist bisher noch das absolute Maximum, was wir bisher beobachtet haben.
Carsten Friedrich, Klimaexperte beim Deutschen Wetterdienst. Es wird heiß und heißer und nicht nur wir, sondern auch die Pflanzen sehen sich nach einer Abkühlung. Doch Wasser ist ein knappes Gut. Einige Landkreise, wie beispielsweise Tübingen und Freudenstadt, bereiten sich daher auch schon auf ein mögliches Wasserentnahmeverbot vor. Auch die vielen Hobby- und Kleingärtner brauchen eine Menge Wasser. Der Trend zur eigenen Gemüseparzelle auf einer gemieteten Ackerfläche ist ungebrochen. SWR-Reporterin Luisa Klink hat mit Hobbygärtnern aus den Kreisen Reutlingen und Tübingen gesprochen.
Salat, Petersilie, Zucchini, Auberginen und viele andere Gemüsesorten reihen sich aneinander. Der Acker für Hobbygärtner ist üppig bepflanzt. Sonnenblumen und andere Feldblumen in Lila und Rosa sorgen für ein prächtiges Farbenspiel. Florian Völker ist stolzer Besitzer von 45 Quadratmetern Ackerfläche. So groß ist eine der insgesamt 32 Parzellen in Bannweil im Kreis Reutlingen. Er genießt das Rundum-Sorglos-Paket mit ein paar vorab angepflanzten Gemüsesorten, Spaten, Gießkannen, Schaufeln und drei Wassertanks am Acker.
Ich bin diese Woche das zweite Mal da. Also Dienstag, Donnerstag, vielleicht Samstag nochmal.
Und was bauen Sie alles an?
Tomaten, Zucchini, Kohl, Bohnen, Aubergine, eigentlich alles.
Und es wächst hier gut?
Wenn ich besser Unkraut jäten würde, ja.
Das Unkraut wächst fast von allein. Gemüse aber braucht regelmäßig Wasser und kann nicht auf den nächsten Regen warten. 8 Kannen Wasser, also 80 Liter, bekommt das Gemüse des Reutlinger Hobbygärtners pro Besuch. Dreimal die Woche kommt da ganz schön was zusammen. 240 Liter für eine von 32 Parzellen. Zu viel in Zeiten von Wasserknappheit?
Insgesamt sehe ich es schon kritisch, also das ist wahr, so mit absinkendem Grundwasserspiegel und insgesamt, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Menge, die wir hier an Wasser verbrauchen, da den großen Unterschied macht.
Für die Ackerfläche in Bannweil würde ein Wasserentnahmeverbot im Kreis Reutlingen tatsächlich keine große Rolle spielen. Denn das Wasser aus den Tanks stammt nicht aus Bächen oder Flüssen, sondern aus einer Regenwasserzisterne oder der Leitung. Das Reutlinger Landratsamt wirkt auch noch ziemlich entspannt und plant vorerst keinen Wasserentnahmestopp. Auch andere Kleingärtner wie Ulrich Palmer aus Kusterdingen im Kreis Tübingen beobachten die Auswirkungen der Hitze mit Sorge. Neckar und Echarz haben schon einen deutlich niedrigeren Wasserstand.
Ich sehe es halt, wenn ich den Neckar runtergehe, da ist jetzt auch stark der Pegel zurückgegangen. Der wird jetzt noch weiter zurückgehen. Natürlich, wenn die Wasserknappheit zu groß wird, dann muss rationiert werden. Bis Ende, dass man sagt, man kann jetzt im Moment kein Wasser entnehmen. Man muss eben warten, bis es wieder regnet.
Über so ein Wasserentnahmeverbot denkt der Kreis Tübingen derzeit schon nach. Laut Landratsamt sind die meisten Pegel sehr niedrig. Bislang falle das Wasserschöpfen für den Eigenbedarf nicht sonderlich ins Gewicht. Bleibe es aber weiter heiß, müssten Einschränkungen gemacht werden. Noch kann der Kusterdinger das Hobbygärtnern auf dem 1200 großen Vereinsacker mit seinem Gewissen vereinbaren. Im eigenen Garten nutzt er nur Regenwasser.
man verschwendet ja jetzt nicht das Wasser. Ja? Man wendet das Wasser ganz gezielt an, wenn es nötig ist. Durch Mulchen kann man also den Wasserverbrauch der Pflanze stark verringern, sodass also nur das Nötigste ist. Aber bevor natürlich die Pflanzen kaputt gehen, muss man sie halt ein bisschen bewässern.
Aber nur ein bisschen. Der Kusterdinger Kleingartenverein hat seine Mitglieder schon zum Wassersparen aufgerufen. Rund 2000 Liter Brunnenwasser werden hier alle 2 Wochen verbraucht. Hält die Hitzewelle an, müssen sich auch Zucchini und Co. warm anziehen.
Diese Hitze, Extremtemperaturen in Deutschland, darum geht es in SWR aktuell Kontext. Es gibt viele, die gerade in die Baumärkte rennen und sich mobile Klimageräte oder Ventilatoren kaufen. Martin Thiel aus der SWR Umweltredaktion erklärt, ob das vertretbar ist, was die Energie angeht und sinnvoll, was den Kühleffekt angeht.
Ja, also diese mobilen Klimageräte, diese sogenannten Monoblöcke, die man schnell ohne großen Aufwand aufstellen kann und die zwischen 250 und immerhin 600 Euro kosten können, sind nicht zu empfehlen, sagt die Stiftung Warentest. Denn die Dinger sind richtige Stromfresser und die Hitze verscheuchen sie auch nicht wirklich, denn die Geräte haben einen Schlauch, den man aus dem Fenster hängen muss, um die warme gegen die kalte Luft auszutauschen. Und da kommt dann eben zusätzliche warme Luft wieder rein, die wieder abgekühlt werden muss. Das kostet richtig Energie und das ist natürlich nach Wohnung und Dämmung total unterschiedlich, aber sagen wir ganz grob, das Ding läuft jetzt in den nächsten 3 Sommermonaten 5 Stunden am Tag durch, dann können da schon um die 100 Euro an zusätzlichen Stromkosten zusammenkommen und hätte jeder so eine mobile Klimaanlage, müssten wir tatsächlich neue Kraftwerke bauen. Das passt also nicht wirklich in die Zeit.
Und wie sieht es mit den Alternativen aus? Was taugen Luftkühler oder Ventilatoren?
Also erstmal können Ventilatoren die Luft nicht runterkühlen. Sie vermitteln einem nur das Gefühl durch diesen Luftzug, dass es ein bisschen frischer wird in der Wohnung. Und Luftkühler, die man ja mit Eispacks oder Eiswürfeln befüllt im Wasser, die sind auch nicht in der Lage, einen ganzen Raum zu kühlen. Und da gibt es jetzt eine Unmenge an Geräten. Da muss man ausprobieren, was zu einem passt. Nicht jeder mag so ein volles Gebläse ins Gesicht. Billige Ventilatoren gibt es aber im Baumarkt schon für unter 20 Euro. Stabile Standventilatoren und Turmventilatoren kosten so um die 60 Euro. Und Luftkühler-Kombigeräte eben mit Luftreiniger kosten auch schon mal 240 Euro. Ja, und was den Energieverbrauch angeht, sind Ventilatoren natürlich am sparsamsten. Die meisten haben eine Leistung von unter 100 Watt. Wenn die 3 Monate 5 Stunden am Tag laufen, liegen die Kosten bei unter 15 Euro. Eine Klimaanlage, wir erinnern uns, hat da schon 100 Euro verbraucht. Bei Luftkühlern mit Luftreinigung sind es auch mal 2200 Watt, also wesentlich mehr. Aber auch diese Dinger sind immer noch deutlich sparsamer als mobile Klimaanlagen.
Martin Thiel aus der SWR Umweltredaktion. Und jetzt eine Abkühlung. Es ist nicht einfach bei diesen Temperaturen. Allerdings ist es bei uns noch besser als zum Beispiel in Spanien oder Großbritannien. Professor Jürgen Kropp ist Leiter der Forschungsgruppe Urbane Transformationen am Potsdam-Institut für Klimaforschung. Und mit ihm hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Bönisch gesprochen. Und er wollte von ihm wissen, sind wir in Deutschland auf immer mehr Hitzeperioden im Sommer überhaupt vorbereitet?
Ja, man kann sagen, teilweise, aber nicht in jedem Fall. Also die Varianz, die wir im Wettergeschehen sehen, führt uns in eine Richtung von immer mehr Wetterextremen. Und wir wissen eigentlich noch nicht so genau, was denn irgendwann am Ende dieses Jahrhunderts möglicherweise die Maximalwerte sein werden.
Was müssen wir denn tun, um gerade unsere Städte an die hohen Temperaturen im Sommer anzupassen?
Da kann man also von 2 Perspektiven drauf schauen. Zunächst erstmal systematisch vom Blickpunkt der Städte. Da wissen wir, dass Hitze in Städten jetzt erstmal so besonders nicht ist. Man nennt das den urbanen Hitzeinsel-Effekt. Das liegt einfach daran, dass wir in Städten eine Akkumulation von Materialien haben, die besonders gut sind in der Wärmespeicherung. Und diese Wärmespeicherung, die wird tagsüber aufgenommen und dann nachts wird diese Wärme wieder abgegeben an die Umgebungstemperatur, wenn die Temperatur runtergeht. Und dann bleibt also praktisch die Temperatur in Städten konstant hoch und das führt dann am Ende des Tages zu einer Erschöpfung, zur Hitzeerschöpfung bei den Menschen. Die Frage ist also, wie kann man Städte anpassen. Und da lohnt sich zunächst einmal ein Blick in Regionen, wo es sowieso schon heiß ist. Wir wissen zum Beispiel aus der persischen Architektur, dass man dort sehr gut war und auch immer noch ist in der Produktion von Verdunstungskälte. Dort gibt es die sogenannten Windtürme. Da leitet man heiße Luft über Wasserflächen, über Grundwasserleiter und kühlt damit dann praktisch die Umgebungsluft ab. Aber das ist nicht alles. Man kann Verdunstungskälte beispielsweise auch durch Bepflanzung erzielen. Und hier ist das Mittel der Wahl, beispielsweise Grünflächen zu schaffen, vor allen Dingen Bäume. Also ein Baum kann bis zu 300 Liter, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, am Tag Wasser verdunsten. Und das macht natürlich durchaus einen Verdunstungskälteeffekt.
Dann lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen auf die Menschen schauen. Sie haben gerade eben schon von der Erschöpfung gesprochen. Das kennen wir alle. Hitze schlaucht einfach ungemein. Welche Ratschläge haben Sie denn, damit wir lernen, besser mit den hohen Temperaturen umzugehen, die ja so oder so jeden Sommer kommen werden?
Ja, ganz genau. Also, was passiert eigentlich da im Körper? Also, der Mensch hat erstmal eine eingebaute Klimaanlage, muss man sagen. Und die funktioniert in der Regel auch ziemlich gut. Also, wir trinken und wenn wir dann anfangen zu schwitzen, dann haben wir ja den Schweiß auf der Haut und der verdunstet auf der Haut dann und produziert ebenfalls Verdunstungskälte und dadurch können wir unsere Thermoregulation aufrechterhalten. Aber wenn Sie beispielsweise sich in ein vollbesetztes Fußballstadion bei großer Hitze setzen, dann produzieren die Menschen, die alleine da drin sind, eine Hitzeglocke und das kann zu Hitzeerschöpfung führen. Also, was sollte man machen? Man muss sich Erholungszonen suchen, also beispielsweise in einen grünen Park gehen oder eben natürlich auch Anstrengungen zur Mittagszeit einfach vermeiden. Und natürlich ganz wichtig, genügend trinken. Immer trinken.
Sich zu erholen, das ist natürlich ganz wichtig bei den hohen Temperaturen, aber das wird sehr schwierig, wenn es schwül wird. Was passiert also mit unserem Körper, wenn zu den hohen Temperaturen dann auch noch eine hohe Luftfeuchtigkeit dazukommt?
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie hier anreißen. Also wir haben bisher nur über die Temperatur gesprochen. Also leider ist es, wenn es um Hitzeerschöpfung geht, nicht nur die Temperatur allein, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Sie müssen dann sich vorstellen, also Ihr Körper muss gegen die Außenluftfeuchtigkeit praktisch anschwitzen. Und wenn Sie da bestimmte Kombinationswerte erreichen, das nennt man übrigens Feuchtkugeltemperatur, dann kann es sehr schnell auch gefährlich werden, vor allen Dingen dann sowieso bei Menschen, deren Herz-Kreislauf-System schon geschwächt ist. Dieses Phänomen, dass nachts die Temperatur dann nicht mehr so absinkt, hat eben damit zu tun, dass die Energie, die Strahlungsenergie der Sonne tagsüber von den Materialien Beton, Asphalt aufgenommen wird und dann nachts wieder abgegeben wird. Wie kann man das verändern? Sie können natürlich versuchen, Gebäude entsprechend zu isolieren, dass praktisch die Wärmefront nicht so schnell durch das Gemäuer dringt, dann in die Innenräume hinein. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns in Zukunft damit befassen müssen, wie wir Erholungszonen, also Grünflächen oder auch begrünte Gebäude schaffen können, damit wir Verdunstungskühle in den Städten bereitstellen können.
Professor Jürgen Kropp, er ist Leiter der Forschungsgruppe Urbane Transformation am Potsdam-Institut für Klimaforschung. Und das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.